Grüezi miteinander. Ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Montag, dem 4. November 2024. Sie haben es sicher mitbekommen, wir haben unser Friedenspodium mit Viktor Orban, dem ungarischen Ministerpräsidenten, und dem früheren deutschen Bundeskanzler Gerhard Schröder mittlerweile aufgeschaltet. Das heißt, Sie können das in voller Länge anschauen, auch wenn Sie nicht dabei gewesen sind in den Sophiensälen in Wien. Es war ja ein fantastischer später Nachmittag, früher Abend mit den beiden eminenten Staatsmännern, dem herausragenden Sozialdemokraten und brillanten Reformpolitiker, der ja die Kraft hatte, Gerhard Schröder, damals die Bundesrepublik, die Interessen seines Landes über die Interessen seines Amtes, seiner Karriere und seiner Partei zu stellen. Und auf der anderen Seite Viktor Orban, ein Freiheitskämpfer, ja, der allerersten Stunde. Ist ja interessant, haben ein paar Zeitungen geschrieben, das sei ja absurd, das zu behaupten, weil er 1956 ja noch gar nicht am Leben gewesen sei. Da habe ich mir gedacht, ja gut, darauf muss man auch erstmal kommen, dass man glauben könnte, dass man in der Vorstellung eines Podiumsteilnehmers sich nicht auf dessen irdische Existenz bezieht, sozusagen den Zeitraum quasi seiner Vorgeburt auch noch einbezieht. Ja, völlig verrückt. Nein, er hat ja in den 80er Jahren, Viktor Orban, Widerstand geleistet gegen die Sowjetbesatzer. Umso absurder, wenn man ihm heute vorwirft, er sei da gewissermaßen der Lakai der Russen. Im Gegenteil, ist ja hochinteressant, dass ausgerechnet Ungarn, das dermaßen unter den Russen gelitten hat, denken Sie auch eben an 1956, diesen blutig niedergeschlagenen Aufstand, der ja auch bis in die Schweiz dann ganz massive Auswirkungen zeitigte, und wir haben sehr viele ungarische Flüchtlinge aufgenommen, dass ausgerechnet dieses Ungarn sich heute für sachliche, nicht unterwürfige und liebedienerische Beziehungen einsetzt, sondern für sachliche und ja eben bilaterale, intakte Beziehungen. Auf jeden Fall Viktor Orban, ein Freiheitskämpfer eben der allerersten Stunde gegen die Sowjetbesatzer in den 1980er Jahren und heute Kämpfer für Diplomatie und Frieden in Europa. 90 Minuten lang, ziemlich genau, haben wir diskutiert. Sie können sich das alles anschauen mit einer Übersetzung auch der ungarischen Worte des Ministerpräsidenten. Kanzler Schröder sprach Deutsch, Viktor Orban Ungarisch, und wir haben versucht, das Ganze miteinander in Einklang zu bringen. Am Schluss dann ein Geschenk, darauf möchte ich noch hinweisen, ein Geschenk aus der Schweiz. Ich habe beiden eine Box Ricola Kräuterbonbons mitgegeben, auf dass ihre Stimmen stark bleiben und in Europa gehört werden. Was sind die großen Themen? Was ist interessant? In dieser Woche natürlich die US-Wahlen. Ich werde Ihnen dann im Verlauf des heutigen Tages auch noch ein paar spezielle Informationen geben, denn die Weltwoche hat sich da etwas einfallen lassen. Wir werden über dieses natürlich weltbewegende, im Wortsinn weltbewegende Großereignis doppelperspektivisch berichten, nicht nur aus den USA, sondern auch aus jenem anderen Land, das natürlich im Fokus steht und wo Sie auch mit scharfäugiger Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen blicken, und zwar in Russland, wo ja auch natürlich jetzt aufgrund des Krieges sehr viel Spannung, sehr viel Druck im System ist. Wir werden also aus unterschiedlichen Blickwinkeln auf die US-Wahlen schauen, dazu dann ausführlicher in den Spezialsendungen unserer Korrespondenten, unserer Mitarbeiter im Verlauf des heutigen Tages. Und Sie haben es ja gesehen, der Urs Gehriger ist jetzt schon ausgiebig dabei, intensiv dabei, mit Videos aus den USA sich diesem Wahltermin anzunähern. Für mich unmöglich, hier eine verbindliche Prognose abzugeben. Das schwankt. Es gibt die, die sagen, Trump sei klar vorne. Auch Trump selber sagt das. Ich habe es angesprochen. Er hat das gegenüber Viktor Orban zum Ausdruck gebracht in Wien. Aber am Wochenende habe ich jetzt gelesen, dass wieder in entscheidenden Swing States Kamala Harris vorne liegt. Also hier ist alles drin. In den Zeitungen von gestern, Sonntagszeitung und Sonntagsblick, erstaunlich gelassene Kommentare der Chefredaktoren Reza Raffi und Arthur Ruttishauser. Je nach Wahlausgang, das sei jetzt keine Katastrophe, man dürfe da die Nerven nicht verlieren, sondern alles etwas ruhiger nehmen bei Tamedia. Aber sonst, Arthur Ruttishauser ist da die löbliche Ausnahme, schreiben sich die Kollegen die Finger wund über den erhofften Sieg für Kamala Harris, als ob wir selber wählen gehen müssten und jetzt hier gewissermaßen einen Beitrag leisten könnten. Interessante Journalisten arbeiten hier also gewissermaßen ihre eigenen Obsessionen ab. Auch im Zentrum der Sonntagszeitung steht ein groß aufgemachtes Interview mit Sean Fielding, der früheren Botschaftergattin von Thomas Bohr. Sean Fielding, eine klassische Rhino, eine Republican, Rhino Republican in name only, eine Anti-Trumperin, die erklärt, warum sie für Kamala Harris die Klinken putzen geht. Ob der Appell von Jennifer Lopez an die Latinos zugunsten von Kamala Harris fruchtet, bleibt abzuwarten. Sie warnt uns heulend, weinend, zeternd fast schon vor Trump. Allerdings hat sie die Öffentlichkeit nicht gewarnt vor ihrem früheren Lebenspartner P. Diddy. Also passen wir auch hier auf, meine Damen und Herren. Da wird also sehr vieles hochgekocht. Unglaublich, welche Berater Honorare in Bern bezahlt werden. Wir haben darüber gesprochen. David Biener von der NZZ, demnächst bei der Weltwoche, hat das aufgedeckt mit einer akribischen Recherche und einer sehr guten Idee, dass eben die engste strategische Mitarbeiterin von Bundespräsidentin und Wehrministerin Viola Amherd, die Frau Hauser-Süß, dass die Brigitte Hauser-Süß, 70 Jahre alt, dass die über 400.000 Franken garnieren würde, wenn man das alles zusammenrechnet. Das Peinliche besteht darin, dass die Bundesrätin kaum einen Schritt zu machen scheint oder auch nicht in der Lage zu sein scheint, einen Schritt zu machen, ohne diese Beraterin, die da ein ganz happiges Honorar auf Steuerzahlerkosten kassiert. Und im Sonntagsblick hat der von mir eigentlich geschätzte Kollege Raphael Rauch einen ganz interessanten Kommentar geschrieben, verteidigend die Brigitte Hauser-Süß, was natürlich an sich schon eine Kühnheit ist, dass man hier etwas die andere Sicht einstreut, aber das Argument hat mich dann doch nicht ganz überzeugt. Er hat gesagt, sie würde hier ihren Marktwert gewissermaßen ausreizen, das sei halt der Marktwert dieser brillanten Mitarbeiterin. Also geschätzte Kollege, mit Markt hat das nun überhaupt nichts zu tun, wenn im Bund eine Beraterin so und so viel Geld kassiert. Das ist jetzt klassische Staatswirtschaft, das ist Vetternwirtschaft da bei der Politik, aber mit Markt hat das nicht das Geringste zu tun. Die Forderungen an die Schweiz der Europäischen Union können ja nur noch als unanständig bezeichnet werden. Unser Land solle statt bloß 130 Millionen Franken pro Jahr Kohäsionsgebühr, so heißt das, 130 Millionen pro Jahr, so viel war es bisher über einen Zeitraum von 10 Jahren, 1,3 Milliarden Franken, soll die Schweiz jetzt wie Norwegen 450 Millionen Franken pro Jahr bezahlen. Norwegen EWR-Mitglied, aber die Schweiz ist ja nicht Mitglied des europäischen Wirtschaftsraums. Und diese Forderung ist wirklich eine Frechheit. Und eine Frechheit ist auch, dass der Bundesrat darüber berät, ohne das im Ansatz schon empört zurückzuweisen. Also hier bereits wieder die Perspektive eines Einknickens offenbart gewissermaßen. Und jeder halbwegs noch nicht der EU-Hörige fragt sich in diesem Zusammenhang natürlich, ja, wie viel Geld zahlen denn die Chinesen und die Amerikaner, dass sie da Marktzugang haben in der Europäischen Union? Zahlen die auch 450 oder angesprochen auf heruntergebrochen auf ihren Marktanteil entsprechend mehr oder entsprechend weniger? Nein, sie zahlen keinen müden Heller. Das ist einfach eine Dreistigkeit, die hier passiert. Und wenn sich die Schweiz erpressen lässt, dann wird sie natürlich immer weiter erpresst werden und immer noch mehr Geld da abliefern müssen. Aber es regt sich doch da auch in der Medienlandschaft die eine oder andere kritische Stimme, die sagt, die EU, der Kaiser ist nackt. Und wir müssen schon etwas sehen. Die Europäische Union, meine Damen und Herren, die ringt ja um ihre innere Verfassung, ihre äußere Verfassung. Sie ist eine Kriegspartei auf eine immer klirrendere Art und Weise, jetzt auch gegenüber Russland mit einem kompletten Missverständnis auch dieser ganzen geopolitischen Lage, so als ob Russland tatsächlich im Begriff wäre, ganz Europa zu erobern zu wollen. Das ist einfach eine völlig verrückte Feststellung, die hier übrigens auch in der Schweiz kritiklos nachgebetet wird. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, nur schon deshalb ist das absurd, weil die Russen militärisch gar nicht in der Lage sind. Demografisch haben denn diese geopolitischen Lehnstuhlstrategen nicht begriffen, dass Russland gar nicht mehr auf der gleichen Stufe steht wie die Sowjetunion, vor allem auch bezüglich der einsatzfähigen Soldaten nicht. Russland hat ein demografisches Problem, eine schrumpfende Bevölkerung. Das war früher nicht der Fall. Und wenn Sie eine schrumpfende Bevölkerung haben auf einem riesigen Territorium, dann ist das Letzte, was Sie brauchen, noch mehr Territorium. Da müssen Sie mal schauen, dass das Territorium, was Sie haben, über elf Zeitzonen, dass das bevölkert wird. Ich meine, das sind doch völlig abstruse, abwegige Gedanken, die da geäußert werden. Ich kann Ihnen sagen, dieses Russland-Bashing und diese Hochstilisierung Putins zu neuen Hitler, wissen Sie, was das ist? Das ist für die Europäische Union eine Art ein Glaubensersatz geworden, ein Religionsersatz, während man das Christentum überall in Grund und Boden hineinscheidet, wenn man überhaupt keine politische innere Kohäsion mehr hat, wenn einem der Laden um die Ohren fliegt, weil die Briten austreten, die Ungarn, die Polen zum Teil nicht einverstanden sind und wir eine Art politische Identitätskrise haben in den klassischen Trägerländern der EU, vor allem in Frankreich und in Deutschland, ja, dann brauchen sie eben solche Feindbilder, auch wenn sie komplett versagen in ihrer Wirtschaftspolitik, dann braucht man diese hochhysterisierten Feindbilder, wie das eben eines Wladimir Putin, völlig an der Wirklichkeit vorbei. Das heißt ja nicht, dass Russland zu rechtfertigen ist, und das geht es mir gar nicht. Es geht nicht darum, hier die Handlungsweisen eines Politikers sozusagen werbespotmäßig in ein gutes Licht zu stellen. Mir geht es darum, diesen abstrusen, absurden, abwegigen Unsinn zu widerlegen, wenigstens zu hinterfragen, dass man da ein bisschen was anderes noch anschaut, dass man ein bisschen eine andere Möglichkeit vielleicht noch in Betracht ziehen könnte. Also diese Behauptungen, diese Dämonisierung ist heute zu einem Identitätsersatz in der Europäischen Union geworden, weil man sonst nichts mehr glaubt, weil man sonst nichts zustande bringt, glaubt man einfach dadurch, wie man vorher Klima gerufen hat oder Corona, ist jetzt Putin sozusagen in diese Leerstelle der EU hineingerückt. Und da wollen wir uns jetzt anbinden als die Schweiz, da wollen wir uns institutionell andocken. Gute Nacht am 6. Also das sollten wir auf keinen Fall tun. Auffallende Inserate zu 25 Jahren bilaterale Verträge von der Economie Suisse mit vielen Köpfen. Es handelt sich insofern um ein Gauner-Inserat, haben wir uns hier notiert, ein Gauner-Inserat, als nur von den bilateralen Verträgen die Rede ist, die ja zum großen Teil jeder unterschreiben könnte. Also die verschiedenen marktermöglichenden Abkommen, die Vereinfachung des grenzübergreifenden Warenverkehrs. Aber was ja der Stein des Anstoßes ist, ist ja die von der EU gewünschte institutionelle Unterjochung der Schweiz. Die Tatsache, dass wir dann in Zukunft nicht mehr frei abstimmen können über wesentliche Teile unserer Sozial- und Wirtschaftspolitik. Es geht um die Eigenständigkeit, um die Souveränität. Und jetzt muss man es ganz präzise formulieren, um die Souveränität des schweizerischen Wählers, des schweizerischen Bürgers. Es geht um die Volksrechte. Und diese Volksrechte sollen den Leuten teilweise weggenommen und nach Brüssel verschoben werden. Und das ist das ganz große Problem, dass uns also die EU, nicht nur, dass wir immer mehr zahlen sollen, sondern dass sie uns auch noch das Heft unserer Selbstbestimmung aus der Hand nimmt. Und das ist nicht gut. Economy Suisse, auch interessant bei diesen Anzeigen. Der einzige wirkliche richtige Unternehmer, der da dabei ist, ist Simon Michel, der Erbe da des Ipsomed-Imperiums. Wir haben darüber gesprochen, ich habe darüber geschrieben. Ich finde seine Stellungnahmen nicht seriös, auch wie er herrisch, gebieterisch, allwissend auftritt. dieser Jungpolitiker, der da ganz massiv profitiert von der Lebensleistung seines Vaters, die bewundernswert ist. Ich meine, das ist eine ganz großartige Geschichte, die da der Vater Willi Michel hingelegt hat. Da gibt es überhaupt nichts zu deuteln. Und ich will auch dem Simon Michel nicht an den Karren fahren. Aber ich sage Ihnen einfach, also ich will ihm nicht unternehmerisch sozusagen ehrabschneidig hier entgegentreten. Aber ich sage einfach, es macht mich misstrauisch. Wenn ein Politiker, der noch vom unternehmerischen Auftrieb des Vaters profitiert, denn wir können noch nicht beurteilen, wie erfolgreich und wie visionär der Sohn diese Firma führt, aber er profitiert im Moment natürlich vom Nimbus, von der Strahlkraft des vom Vater aufgebauten Milliardenkonzerns. Und das setzt er ein, um aus meiner Sicht argumentativ unseriös sich für diese institutionelle Unterjochung der Schweiz unter die Europäische Union zu engagieren. Dies übrigens aus einer Perspektive der Medizinaltechnik, die sich sowieso in stark regulierten, staatlich beeinflussten Märkten bewegt, was ihm nur schon in dieser Hinsicht eine Sonderstellung vermittelt, wodurch er natürlich ein Interesse hat, auch ein unternehmerisches Eigeninteresse, sich gutzustellen mit den europäischen und den generellen, den staatlichen Behörden. Das muss man hier einfach alles im Hintergrund behalten. Ansonsten, außer dem Simon Michel, kein größerer Unternehmer, dafür viele Verbandsfunktionäre, Politiker und vor allem Bundesangestellte. Das befremdet natürlich, dass Staatsangestellte wie Michael Hengartner oder Joël Mezzo von der ETH dem Bund Zensuren erteilen und sagen, was er zu tun hat. Impfchef Christoph Berger tritt als Präsident der Eidgenössischen Impfkommission zurück. Gegenüber der Sonntagszeitung räumt er ein, dass er heute mit der Erfahrung von Corona noch zurückhaltender agieren würde, auch und speziell bei der Impfung von Jugendlichen, von Nichtgefährdeten. Ich habe darauf immer hingewiesen. Ich habe gesagt, das ist völlig absurd, dass wir auch für Junge Ausgangsverbote, Ausgangssperren verhängen gewissermaßen, Impfzwang faktisch, jetzt nicht wie in Österreich und in anderen Ländern, wo das probiert wurde, aber doch auch ein starker Druck, der da entwickelt wurde, ausgerechnet auf jene, die gar nicht zur Risikogruppe gehören. Er lobt die Schweiz, dass hierzulande die Schulen nur relativ kurz geschlossen worden seien und fände weniger Druck auf die Ungeimpften angemessen, speziell bei den Jungen. Covid sei immer noch eine Tatsache, wir müssten jetzt mit dem Virus leben lernen. Seltsamer Angriff von SVP-Nationalrat Christian Imark auf Wirtschaftsminister Guy Parmelin. Er droht seinen Parteikollegen bei den Bundespräsidentenwahlen mit Stimmverweigerung, mit weniger Stimmen, will er da auch noch mobil machen gegen Parmelin. Warum? Imark fordert Staatshilfe für das Stahlwerk in Gerlafingen und behauptet, es gäbe nur wenig Stahlwerke, die an dessen Stelle treten könnten. Wenn da eben so wäre, dann müsste ja dieses Stahlwerk nicht dermaßen um seine Existenz kämpfen. Ich finde, Bundesrat Parmelin handelt absolut richtig, sonst muss er ja bald jede Bäckerei verstaatlichen, die Probleme hat. Und Imark ist jetzt also wirklich noch nie mit stahlunternehmerischen Leistungen und Darbietungen hervorgetreten. Man fragt sich etwas, warum er sich da dermaßen ordnungspolitisch oder eben anti-ordnungspolitisch ins Zeug wirft. Möglich, dass er sich durch einen Einsatz ein paar Stimmen in der engeren Heimat erhofft. Oder er will auch vielleicht in die gewerkschaftlichen Fußstapfen eines Roberto Zanetti treten. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ich will es vielleicht auch noch erklären. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dann gleich die internationale Ausgabe. Ich freue mich sehr darauf. Bleiben Sie dran. Ich melde mich zurück.